Genau, Diversität im Arbeitsplatz bedeutet, dass alle beruflichen Potenziale frei entfaltet werden können, unabhängig vom Alter, von der Religion, von der Nationalität, sozialen Herkunft, Weltanschauung, geistige Fähigkeit, sexuelle Orientierung oder Geschlecht.
Schauspieler Tarek Nasseri hatte es bei den Medientagen München prägnant auf den Punkt gebracht, worum es geht, wenn wir über Diversität in den Medien reden. Es geht darum, alle möglichen Lebensrealitäten abzubilden. Für viele scheint das Stichwort aber trotz dieser einfachen Erkenntnis immer noch ein Aufreger und negativer Trigger zu sein. Das merkt man häufiger, wenn man sich öffentlich dazu äußert. Da heißt es dann zum Beispiel, dass es ja gar nicht um Diversität ginge, sondern darum, eine bestimmte Meinung oder Weltanschauung durchzudrücken. Das berühmte linksgrüne Establishment, was dann angeblich wieder am Werk sei. So weit, so erwartbar. Wenn man es aber ernst meint mit Vielfalt, dann ist natürlich genau das Gegenteil richtig. Denn Vielfalt bringt das konservativ geprägte Arbeiterkind genauso wie Menschen mit Migrationserfahrung oder Personen aus der queeren Community. Es geht um Repräsentanz. Das werden wir in dieser Folge häufiger hören. Unter anderem später im Gespräch mit Sara Sahir vom Cohero Magazin. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Tarek, den haben wir zu Beginn ja schon kurz kennengelernt und gehört. Und er hat bei den Medientagen über diverses Recruiting gesprochen. Denn da fängt sie ja an, die Aufgabe, mehr Diversität in die Medien zu bringen.
Welche Vorteile hat Diversität am Arbeitsplatz? Ich habe hier ein paar vorbereitet. Kreativität ist ein großer Vorteil von Diversität. Warum? Verschiedene Perspektiven, verschiedene Blickwinkel, verschiedene Köpfe sitzen an einem Tisch, haben ein Problem und ein diverses Team bietet eine höhere Chance auf innovative Lösungen. Laut Forbes sind 85% der Führungskräfte der Ansicht, dass die Zusammenarbeit verschiedener kultureller Herkünfte die innovativen Lösungen steigert. Ein weiterer Vorteil ist eine schnellere Stellenbesetzung. Unternehmen, die auf Diversität achten, besetzen ihre Stellen schneller, wie eine Studie des IFO-Instituts zeigt. Warum? Man hat einfach eine größere Bewerberauswahl. Wenn man divers ist, wenn man offen ist für Diversität, spricht man automatisch eine größere Zielgruppe an. Und was ich viel wichtiger finde, ist, man strahlt nach außen eine höhere Attraktivität als Arbeitgeber aus. Heißt, wenn ich zum Beispiel mich bei einem Unternehmen bewerbe und sehe, ich gehe immer auf die Unternehmensseite, ich gehe immer auf die Teamseite und schaue mir an, welche Leute da am Start sind. Und wenn ich sehe, Alter, da sind Leute, ob alt, jung, schwarz, weiß, was auch immer, dann finde ich, steigert das meine Motivation, mich dort zu bewerben.
Und auch wenn wir zugegeben öfter mal über dieses Thema sprechen, am Ziel sind wir noch lange nicht. Es tut sich aber was, das kann man, glaube ich, sagen. Den Bayerischen Rundfunk zum Beispiel vielfältiger zu machen, diese große Aufgabe geht unter anderem Laura Bonnet an. Sie verantwortet das Talenteprogramm bei PULS und hat ebenfalls bei den Medientagen klargemacht, worum es geht.
Repräsentanz, Repräsentanz, Repräsentanz. Also du musst Menschen zeigen, mit denen sich andere Leute identifizieren können, damit man dann eben auch weiß, oh, ich werde dann da nicht alleine sein. Ich bin nicht mehr die einzige Person mit Kopftuch im BR. Ich bin nicht mehr die einzige schwarze Person. Ich bin nicht mehr die einzige Person, für die Ramadan irgendwie ein wichtiger Zeitraum ist, der dann Beachtung findet auch. Und das senkt total die Hürden. Und das war zum Beispiel im ersten Jahrgang natürlich noch mal schwieriger, weil wir das da noch nicht hatten und dann echt so ein bisschen suchen mussten, wer in unserer Redaktion hat so ein bisschen einen alternativen Lebenslauf und kann dann eben auch diesen Ansatz sagen mit, hey, ich habe das geschafft, obwohl ich das und das nicht hatte, das kannst du auch. Und jetzt ist es halt total schön, dass wir halt unsere Talente-Alumni haben und dann eben wirklich den Leuten sagen können, so, das ist mein Weg, so, nimm dir ein Beispiel an mir, du kannst das auch. Also wir haben gemerkt, dass wirklich eins neben natürlich geringen Hürden und Mentoring und was du alles sagst, aber dass du die Leute erstmal dazu bekommst, sich überhaupt zu bewerben, das funktioniert am besten, wenn du sagen kannst, wir sind hier bereits offen und hier gibt's bereits Leute und du bist dann nicht allein.
Darum geht's also, die Leute dazu zu bringen, sich überhaupt zu bewerben, die noch keine oder nur wenig Berührung mit dieser Medienbranche hatten. Weil gerade die Leute will man ja erreichen. Aber wie denn eigentlich? Damit hat sich unter anderem auch Katarzyna Karpinska beschäftigt. Sie ist Projektleiterin bei Du kannst Journalismus, ein Projekt der Deutschen Journalistenschule. Und bei diesem Projekt geht es darum, diversere Perspektiven in den Journalismus zu holen.
Also wir haben eine Instagram-Kampagne gemacht, eigentlich eine Social-Media-Kampagne, aber Instagram hat in diesem Fall am besten funktioniert. Und dabei war auch eine Marketingfirma, die ganz konkrete Orte und Zielgruppen ausgewählt hat von diesen Orten, wo wir dann die Workshops geleitet haben. Aber ich glaube, das hat einfach ja über Internet gut geklappt. Wir haben eine Webseite, ein Bewerbungsverfahren, da gibt's alle Infos auch konkrete Kategorien. Wir wollten die einfach so leicht und einfach wie möglich machen. Deswegen muss man eigentlich nur seinen Lebenslauf hochladen und eine 2-minütige Sprachnachricht schicken, weil das zugänglicher ist, als vielleicht ein Bewerbungsschreiben zu schreiben. Da kann man sich fragen, ah ja, wie soll ich das schreiben? Das ist doch die Deutsche Journalistenschule, ja. Da muss vielleicht der Text schon genug gut sein. Und Sprachnachrichten schicken wir alle hin und her. Deswegen, ich glaube, das war genau dieser Punkt, dass es einfach war und es geklappt hat.
Ja, grundsätzlich gilt also, die Hürden schon beim Erstkontakt so niedrig wie möglich zu halten, damit die Berührungsangst nicht zu groß wird am Anfang. Denn wie wichtig es ist, Perspektiven von Menschen in die Medien zu holen, die dort halt noch nicht so viel stattfinden, das kann Laura Bonnet beim Bayerischen Rundfunk aus erster Hand berichten.
Es bringt wahnsinnig viel. Es macht unseren Content besser. Es macht unsere Zusammenarbeit insgesamt besser. Es verändert unsere Unternehmenskultur. Und es schafft Repräsentanz, was ich eben schon gesagt habe. Aber es geht eben nicht nur darum, jetzt neue Gesichter vor der Kamera zu haben und neue Stimmen am Mikrofon, sondern wirklich in den Redaktionen, dass wenn wir eine Reportage machen, dass sich da KollegInnen, die übers Talenteprogramm gekommen sind, melden und sagen, nee, das kannst du so nicht sagen, ist total unauthentisch, sagt in meiner Bubble niemand so. Oder da gehen wir jetzt bitte nochmal einen Schnitt, weil sonst kriegst du jetzt einen kompletten Shitstorm aus der und der migrantischen Community. Und das ist total gut. Also wirklich unsere Inhalte werden besser und wir werden glaubwürdiger und es ist auch disruptive, so, ne? Immer eine Veränderung tut dann auch ein bisschen weh und ist dann auch ein bisschen anstrengend. Aber bisher war es zum Glück immer so, dass das Fazit war, ja Mensch, cool, ja Mensch, danke. Und jetzt im 5. Jahrgang auch schon so, dass wirklich Redaktionen, also bei uns ist es so, die Talente haben neben Workshops eben 4 praktische Aufenthalte in der Redaktion, wo sie mindestens 1 bis 2 Monate dann aktiv mitarbeiten. 3 davon sind bei uns bei Puls angegliedert, also dem jungen Content-Netzwerk, ne? Ist dann auch noch so ein bisschen so, hey, alles mehr auf Augenhöhe. Und eine Station ist dann eben in irgendeiner Redaktion vom BR. Und am Anfang war das noch so ein bisschen, dass wir da Klinken putzen mussten, um zu sagen, hey, könnt ihr bitte ein Talent bei euch aufnehmen? Mittlerweile schreiben die uns aktiv an und sagen, hey, es wäre mega toll, wir hätten total gerne ein Talent bei uns. Wir haben von hier den und den KollegInnen gehört, was das bringt. Und das ist halt auch total schön.
Da hat dieses Vielfaltsprojekt den Praxistest wohl bestanden, kann man glaube ich sagen. Um all das, was Laura zum Beispiel da gerade beschrieben hat, da ging es auch bei einem Projekt, an dem ich in diesem Jahr beteiligt war. Mehr Arbeiterkinder in die Medien war der Titel und wir haben in mehreren Runden darüber diskutiert, wie wir für eine größere Vielfalt gerade bei der sozialen Herkunft in Medienberufen sorgen können. Gestartet sind wir das Projekt am Anfang des Jahres mit dem Blick auf Arbeiterkinder, zugegeben auch, weil ich persönlich diesen Weg in die Medien hinter mir habe. Schnell haben wir dann aber gemerkt in den Diskussionen und Gesprächen, welche Dimension das Thema darüber hinaus hat. Und da hat es oft halt eben mehrere Dimensionen von Vielfalt auf einmal. Das wurde dann teils auch sehr emotional bei den Diskussionsrunden, die wir geführt haben in diesem Jahr zu dem Thema. Aus all dem ist ein Ratgeber entstanden mit Erkenntnissen, was wir für mehr Vielfalt in den Medien tun können. Den haben wir bei den Medientagen vorgestellt in diesem Jahr und den Link zum kostenfreien Download, den stelle ich natürlich, ihr kennt's, in die Shownotes. Je mehr Blickwinkel es also in einer Medienorganisation gibt, desto größer ist potenziell zumindest die Themenvielfalt. Weil wie viele Dinge es gibt, mit denen man sich so wenig beschäftigt und über die man nichts weiß, das muss ich euch wahrscheinlich gar nicht sagen. Oder wann habt ihr euch zum Beispiel das letzte Mal mit Themen beschäftigt, die die südasiatische Diaspora in Deutschland bewegen? Gut, jetzt könntet ihr natürlich sagen, warum sollte ich auch? Aber in Südasien leben über 25% der Weltbevölkerung und viele der Themen, die die Menschen mit diesem Hintergrund bewegen, sind natürlich nicht nur exklusiv für sie wichtig. Da geht es zum Beispiel, um mal nur ein Stichwort zu nennen, um Yoga. Darüber und über vieles mehr habe ich mit Sarah Sahir vom Podcast Curry On ein Gespräch geführt bei der Podcast-Konferenz So Many Voices. Es ging zum Beispiel um die Frage, wer entscheidet eigentlich, welche Themen eine Nische in einer Nische landen und welche nicht. Und das Gespräch, das hört ihr jetzt. Sarah Sahir sitzt mir gegenüber. Magst du dich einmal kurz vorstellen für unsere HörerInnen?
Ja, danke erstmal für die Einladung.
Gerne.
Genau, ich bin Sarah Sahir. Ich bin Redaktionsleiterin beim Cohero Magazin. Cohero ist eine Plattform, auf der die Perspektiven von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte zentriert werden. Und ich arbeite sonst auch als freie Journalistin für Hörfunk und Print.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast der Medientage München. Wir nehmen auf am Rande der Podcast-Konferenz So Many Voices. Und dein Podcast hat den sehr schönen Titel Carry On. Willst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Was macht ihr mit diesem Podcast und an wen richtet er sich?
Genau, also wir haben 2021 mit Curry On gestartet. Das ist ein Podcast-Format, was sich an die südasiatischen Communities richtet. Also es ist ein Community-Podcast, der quasi auch aus der Community entsteht. Und das habe ich gemeinsam getan mit meiner Schwester Maya. Und wir beide arbeiten daran, genau, auch die Sichtbarkeit zu erhöhen für Menschen, die aus Südasien kommen und ihren Geschichten, Erfahrungen und Perspektiven ja einen Raum zu geben.
Mhm. Welche Herausforderungen gibt es dabei? Also gerade wenn man, ich stelle mir vor, man startet ja quasi ein bisschen von null, um das aufzubauen. Wie seid ihr daran gegangen, euch auch so eine Community aufzubauen? Ich meine, ihr kommt ja, also das ist ja quasi eine intrinsische Motivation natürlich gewesen. Seid ihr dann vorgegangen?
Ja, also wir waren wirklich komplette Anfängerinnen, auch was das ganze Podcast-Game anging. Mhm. Also wir haben uns wirklich alles irgendwie selbst beigebracht und haben erstmal geschaut, wo sind denn eigentlich die Menschen, die wir gerne erreichen möchten und wo sind bestehende Netzwerke, Vereine oder genau Menschen, die irgendwie aktiv und sichtbar sind und haben da erstmal angefangen, da das Gespräch zu suchen und uns vor allem in den sozialen Medien zu vernetzen. Und das war so der Startpunkt und dann, glaube ich, war vieles auch so Mundpropaganda, dass Leute so weiterempfohlen haben und sich so nach und nach so eine Community aufgebaut hat. Das dauert natürlich auch Zeit, aber ich glaube, mit der richtigen Ansprache und auch ein bisschen Recherche vorher klappt das auch. Mhm.
Wie schnell habt ihr so gemerkt, da ist in der Community, die ihr erreichen wollt mit dem Angebot, da ist auf jeden Fall, da fehlen solche Angebote, da ist so, das wird halt dankbar angenommen, wenn es da jetzt wirklich etwas gibt, was sich an diese Community, an die Menschen selber richtet, die vielleicht bei anderen Medienangeboten ihre Perspektiven eher nicht so finden.
Ja, also ich glaube, das haben wir schon an uns selbst komplett gemerkt, also das war ja auch die Idee oder der Grund, warum wir damit gestartet haben, dass wir das Gefühl hatten, ja, niemand macht's, deswegen machen wir es jetzt einfach selbst. Und wir haben sehr schnell diese Rückmeldung bekommen und auch Menschen, die wir irgendwie angeschrieben haben, die vielleicht schon eine Reichweite hatten oder irgendwie auch im journalistischen Sinne schon gearbeitet haben, die haben uns sofort unterstützt und supportet und versucht auch da mehr Aufmerksamkeit drauf zu holen, weil es eben genau im deutschsprachigen Raum total wenig Wissen gibt über die Region Südasien und über die verschiedenen Migrationsgeschichten, Fluchtgeschichten, die es aus dieser Region gibt. Und die Menschen suchen nach diesen Räumen, in denen sie sich austauschen können. Und Podcast ist auch eben ein total tolles Format, um halt einfach so in den Dialog zu gehen. Und deswegen wollten wir auch von Anfang an, dass es nicht nur jetzt um uns und unsere Themen und unsere Erfahrungen geht, sondern haben auch immer aktiv dazu aufgerufen, dass sich Menschen bei uns melden sollen. Mhm. Und ich glaube, wenn man das erfährt, so eine gewisse Art von Repräsentation, dass sich dann auch schnell Vertrauen auch aufbaut und dann viele Menschen auch vertrauensvoll an uns herangetreten sind quasi.
Wir sind ja hier am Rande einer Podcast-Konferenz. Ja. Du hast es jetzt so nebenbei fallen lassen. Der Podcast ist ein tolles Medium, um so Communities zusammenzuführen, um ein Sprachrohr vielleicht auch zu sein. Warum ist der Podcast denn ein so tolles Medium dafür?
Ich glaube halt also es ist einfach immer sehr intim, und man baut irgendwie schnell eine Verbindung auf zu den Menschen, die dort sprechen. Und es gibt aber auch wirklich einfach Raum, um Gespräche zu führen und nicht nur irgendwie so, ja, oberflächlich irgendwie sowas abzubilden oder so, sondern halt auch in die Tiefe zu gehen, Menschen kennenzulernen und in den Austausch zu gehen. Und ich glaube, da fehlt es auch oft genau auch innerhalb von Communities auch an Vernetzung. Und auch, also es gibt aber trotzdem dieses Bedürfnis von den Menschen, dass sie mehr erfahren möchten, dass sie auch mehr über die Vielfalt von diesen Communities erfahren möchten und wissen wollen, wer sind eigentlich diese anderen Leute irgendwie da draußen, weil viele von uns irgendwie auch so vereinzelt aufwachsen, isoliert aufwachsen. Und genau, ich glaube, da steckt total viel Potenzial in Podcasts.
Jetzt seid ihr ja ein Projekt, das sich aus so einer privaten Motivation, wir haben es ja schon angesprochen, heraus gegründet hat. Du hast gerade in deinem Vortrag, ich kann ja transparent machen, wir kommen quasi gerade von deinem Vortrag hier ins provisorische Podcast-Studio. In der deutschen Medienlandschaft generell sind diese Perspektiven natürlich einfach unterrepräsentiert, ne? Also auch persönlich blinder Fleck natürlich, man weiß nicht sehr viel. Du hast gerade die ganzen Stereotype, die so aus diesem Raum natürlich hier in Westeuropa so in den Köpfen sind, die sind auch in meinem Kopf. Ja. Was würdest du vor allem Medienschaffenden aus größeren, etablierten Medienhäusern, wie kann man denn authentisch kommunizieren mit und in diese Communities hinein? Was müsste sich da verändern?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass sich da auch einiges in den Strukturen tun muss. Also es ist nun mal so, dass, wie du schon sagst, ne, wenn man halt nicht so viel Berührungspunkte hat, dann weiß man eben total wenig darüber und man kennt auch die Sprache oder wie die Menschen miteinander kommunizieren, wie sie über Themen sprechen, welche Themen sie überhaupt interessieren, lässt sich einfach super schwer einschätzen. Und es braucht halt wirklich auch Menschen in den Redaktionen, die diese Perspektiven mitbringen. Und ich glaube, das an sich ist schon angekommen auch, dass es eben der Journalismus in Deutschland einfach zu wenig Diversität irgendwie hat, aber es muss wirklich auch an den Zugängen geschraubt werden, damit die Menschen auch in unterschiedlichen Positionen dabei sein können und nicht nur als Hosts oder so, sondern eben auch als RedakteurInnen, als Abnehmerinnen, als Entscheidungsträgerinnen. Und gleichzeitig ist aber eigentlich ja das journalistische Handwerk darauf ausgelegt, zu recherchieren und auch über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. Und das ist, glaube ich, eigentlich selbstverständlich, da auch zu schauen nach Themen, die eben nicht in der eigenen Lebensrealität stattfinden und sich dazu schlau zu machen und mit Menschen einfach ins Gespräch zu kommen, die dazu gehören, zu diesen Communities.
Warum fällt es vielen so schwer, glaubst du? Also das ist ja so, man hat oft das Gefühl, das wurde ja auch gerade angesprochen, ne, dass es dann oft heißt, ja, wenn ihr jetzt eure Perspektive darlegt, dann fühlt sich irgendwie 60% des potenziellen Publikums dann nicht mehr angesprochen oder repräsentiert, was ja so gesehen auch natürlich Quatsch ist, weil auch das war eine Wortmeldung gerade, es geht ja um die Geschichten, um die Menschen. Warum sollte man sich von einer Geschichte eines Menschen nicht repräsentiert fühlen? Woher kommt so diese Abwehrhaltung, dass diese Themen wie selbstverständlich natürlich und Perspektiven wie selbstverständlich dazugehören?
Ja, weil also die Strukturen halt wirklich so sind, dass vor allem eben weiße Menschen, Menschen mit akademischem Hintergrund, Menschen ohne Behinderung und so weiter halt in diesen Positionen sind. Und so, wenn man halt selbst nie diese Erfahrung gemacht hat, dass so die eigene Erfahrung sich nicht widerspiegelt in den Medieninhalten und dann kommen andere Menschen und sagen so, ja, wir machen das jetzt aber trotzdem und wir wollen das und das machen, das löst, ich glaube, insgesamt gesamtgesellschaftlich oft so eine Abwehrreaktion aus. Aber es ist, glaube ich, auch ein Lernprozess, um einfach auch zu verstehen, dass es für viele Leute erscheint es als so eine super kleine Nische. Aber wir sehen, dass diese Themen nicht nur aus dieser vermeintlichen Nische irgendwie rezipiert werden, sondern dass die auch relevant sind für die Gesamtgesellschaft und für große Teile der Gesellschaft. Und es ist ja auch so, nicht jedes Format muss ja auch alle Menschen ansprechen. Und gerade aber auch so öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten und so weiter haben ja trotzdem den Auftrag, auch diese Menschen zu erreichen und ihre Perspektiven abzubilden und dem müssen sie auch nachkommen.
Ist dann ja auch immer die Frage, wer definiert eigentlich, was eine Nische ist, ne?
Genau.
Das ist ja so, gerade im Journalismus ja so, ein Begriff, der oft irgendwie fällt und der dann so schnell dahingesagt ist, ja, das ist ja so eine Nische oder das ist ein Nischenangebot. Aber wer definiert denn überhaupt, was eine Nische ist? Ja.
Total. Und wir haben uns halt gewöhnt, dass manche Menschen einfach überproportional auch sichtbar sind und manche Geschichten und so weiter wir die ganze Zeit sehen. Und wenn ich immer den Anspruch heben würde, ja, das repräsentiert mich nicht, dann könnte ich mir auch sehr, sehr viele Formate gar nicht anschauen und
antworten. In der Tat, ja, das geht uns allen, glaube ich, so. Ja, klar, ja. Und umso wichtiger ist natürlich auch für so eine diverse, vielfältige Medienlandschaft, dass es Angebote wie euch gibt. Du hast aber natürlich auch darüber gesprochen, ja, es ist auch nicht einfach, Finanzierung, Aufmerksamkeit zu bekommen für das, was wir machen. Wie wichtig ist da, dass ihr euch dann auch untereinander als, ich sag mal, Independent, Community-Podcast vernetzt und auch vielleicht eine Kraft entwickelt?
Total wichtig. Also ich glaube, das ist richtig essentiell, Wissen weiterzugeben, zusammenzuhalten, gegenseitig auch so Reichweiten irgendwie zu schenken, weil alleine ist es halt total schwer, da irgendwie durchzukommen und sich da auch durchzusetzen und das auch dann über eine längere Zeit auch zu machen. Also ich sehe schon, dass in den letzten Jahren auch viele Projekte, viele Podcasts, die gestartet sind, auch nach einer Zeit einfach nicht mehr weitermachen konnten, weil das die Leute eben neben ihrem Job gemacht haben und davon auf gar keinen Fall kaum Geld verdient haben oder gar kein Geld verdient haben. Und das ist schon wichtig, da zusammenzuhalten. Und wir mit Carry On versuchen auch immer die Türen sozusagen offen zu halten und arbeiten auch gern mit anderen Leuten zusammen oder versuchen dann auch unser Wissen in unterschiedlichen Formen auch zu teilen.
Du hast ja ein sehr positives Beispiel gerade erzählt. Ihr habt eine Folge gemacht über kulturelle Aneignung von Yoga und dann ist ja dann damit was passiert, nachdem ihr das bei Carry On halt als erstes veröffentlicht habt. Magst du das mal nochmal nachskizzieren, wie dann diese Folge, ja, die ja dann sehr viel gehört wurde und dann erfolgreich wurde und da, glaube ich, zeigt sich ganz gut, wie wichtig es auch ist, dann in die Branche hineinzuwirken, um da mehr Aufmerksamkeit zu kriegen.
Total. Also wir haben, es fing damit an, tatsächlich gar nicht mit dem Podcast, sondern mit einem Artikel in einer Printausgabe von Cohero, die zum Thema Sport war oder so Sportlerinnen, die über Rassismus und Diskriminierung gesprochen haben. Und Maya, meine Schwester und Co-Host, hat dann einen Artikel fürs Magazin geschrieben über Yoga und warum es sie nervt, dass irgendwie Menschen sie mit Yoga assoziieren, weil das einfach so eine Projektion ist, die oder so eine Assoziation haben, die haben total viele Menschen, wenn sie irgendwie so Südasien, Indien, Yoga, das ist irgendwie eine ganz schnelle Kette. Und unsere Familie kommt aber gar nicht aus Indien, sondern aus Pakistan und wir sind auch nicht hinduistisch und sie kannte Yoga eben auch nur aus YouTube-Videos mit weißen, schlanken Influencerinnen, so wie viele halt auch.
Ja.
Und hat dann so ein bisschen darüber gesprochen und dann fanden wir das aber ganz interessant und dachten uns so, hey, vielleicht sollten wir uns mal jemanden dazu holen, die aber vielleicht ein bisschen mehr Berührungspunkte hat mit Yoga. Und haben dann eine Yoga-Lehrerin eingeladen, Sangeeta Lerner, die darüber gesprochen hat, welche Erfahrungen sie macht als indische Yoga-Lehrerin in Deutschland und wie sie diese Kapitalisierung und auch Ausbeutung von Yoga wahrnimmt. Und diese Folge wurde total viel gehört, weil wir gemerkt haben, das interessiert total viele Menschen, die eben Yoga machen. Und das sind nicht nur, oder in Deutschland viel mehr Menschen, die nicht aus unserer Community kommen. Und uns hat dann der Lila-Podcast gefragt, ob sie uns in einem Sommerspecial quasi unsere Folge nochmal bei denen quasi im Feed uploaden können mit einem kleinen Interview mit uns. Und das hat zu noch mehr Reichweite geführt für diese Folge. Und dann ist schließlich auch der Deutschlandfunk auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, ein Audio-Feature dazu zu diesem Thema zu machen und dann nochmal mehr ins Thema reinzugehen. Und da haben wir eben gesehen, diese Themen sind eben, wie wir gerade besprochen haben, das ist gar keine Nische, sondern die sind Themen, die total viele Menschen interessieren, wo es aber wenig Wissen und Informationen gibt. Und wo aber dadurch, dass wir diese Zugänge haben zu den Communities, es für mich viel einfacher war, da rein zu recherchieren und zu gucken, welche Erfahrungen, welche Perspektiven gibt es da und dass die eben auch für einen viel größere Menge an Menschen relevant ist. Und es hat auch dazu beigetragen, dass halt, also gerade dieses Feature beim Deutschlandfunk hat dazu beigetragen, dass total viel Diskussion innerhalb so einer, dieser Yoga-Bubble irgendwie losgetreten wurde. Und das war total spannend, weil ich anfangs gar nicht damit gerechnet hätte.
Also ich finde wirklich ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, erstmal wie wichtig es ist, dass ihr und Formate wie eure halt diese Arbeit machen und dann, wenn die dann diese Aufmerksamkeit, die sie verdienen, dann auch bekommen, was das dann auslösen kann. Ne? Ja. Also das zeigt ja einfach, wie wichtig das ist, und das führt mich so ein bisschen zu meiner letzten Frage, die so ein bisschen wünscht dir, was ist. Du hast gesagt, ihr habt ein bisschen Probleme mit der Finanzierung, aber ihr habt natürlich bestimmt auch Pläne und Visionen, wie es weitergehen könnte mit dem, was ihr macht. Magst du da ein bisschen erzählen, was da so Ideen und Vorstellungen sind, wie ihr euer Projekt oder eure Projekte weiterentwickelt?
Ja, das ist eine große Frage. na klar, also ja, also es wäre auf jeden Fall total wichtig, einfach eine nachhaltige Finanzierungsmöglichkeit zu finden. Und dazu gehört eben auch, dass Journalismus auch als gemeinnützig anerkannt wird und es leichter wird, sozusagen auch durch Stiftungen und so weiter finanziert zu und unterstützt zu werden. Wir möchten auch mehr sozusagen von dem digitalen Hören auch in reale Räume reinwirken und auch weitere Events machen. Wir haben auch eine Eventreihe gestartet, den South Asian Hangout, wo wir angefangen haben, auch Menschen im realen Leben zusammenzubringen. Und ja, das sind auf jeden Fall Ziele, das weiter auszubauen und insgesamt einfach, ja, dazu auch, genau, andere Menschen auch zu ermutigen, das zu tun und wie du meintest, da auch irgendwie ein größeres Netzwerk zu schaffen und sich gegenseitig auch zu unterstützen, ist, glaube ich, super wichtig. Aber genau, leider ist es halt nun mal so, dass so, das machen total viele Menschen aus, weil sie total dafür brennen, aber es ist ein guter Podcast, das wissen wir alle, benötigt viel Zeit, benötigt viele Ressourcen und wir müssen an total vielen Stellen planen und das hört man auch. Und da wäre es natürlich total schön, wenn wir unsere Produktionsqualität erhöhen könnten und da einfach ein bisschen flexibler sind.
Also wenn ihr zugehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, und jemand Interesse vielleicht hat, mal nachzufragen, wie denn solche Kooperationen oder Unterstützung aussehen können. Ich kann die Homepage gerne vom Kehero-Magazin und Kontakt zu dir auch gerne verlinken in den Shownotes. Sarah ist ja hier. Vielen, vielen Dank, dass du dir noch kurz Zeit nach deinem langen Vortrag gerade genommen hast und noch weiter gesprochen hast hier bei unserem Mikro. Dankeschön.
Danke dir.
Auch in dieser Folge konnten wir natürlich wieder nur einen Teilaspekt des Themas Diversität abdecken. Es steckt so viel drin, das habe ich während unseres Arbeiterkinderprojekts dieses Jahr auch wieder lernen dürfen. Das kann man in knapp einer halben Stunde hier nicht annähernd erschöpfend behandeln. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einen Eindruck davon gewonnen, warum Repräsentanz so zentral ist bei diesem Thema. Und wir werden auch weiter darüber reden, auch oder gerade weil sich immer noch Menschen davon so getriggert fühlen. Von mir war's das an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.